Peter Jahn, ehemaliger Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst. Herr Jahn, erste Frage. Welcher 8. Mai ist der erste, an den Sie sich bewusst erinnern können?
Das ist schwer. Der erste war noch direkt im Krieg, also noch als Kriegsereignis. Da war ich noch in der Evakuierung. Und danach wurde ja bei uns im Westen der 8. Mai eigentlich beiseite getan. Das war ein Feiertag DDR im Gefolge der Sowjetunion. Und wir haben den 8. Mai im Westen eigentlich beiseite gepackt. Es gab dieses große Wort, dieses Schreckenswort vom Zusammenbruch. Und das war so ein Prozess. Da kamen dann so andere Daten rein. Hitlers Tod, Sturm eben auf den Reichstag. Aber der 8. Mai kam eigentlich gar nicht so recht vor.
Und wenn Sie sagen, Sie erinnern sich noch an den Zusammenbruch, an den 8. Mai 1945, da waren Sie 4 Jahre alt, gerade mal.
Ja, da kommt ein bisschen viel Erinnerung. Ich war evakuiert im Osten und ich habe nochmal jetzt alte Postkarten gelesen. Dann war auf einmal, musste es ganz schnell gehen und ging nicht mehr schnell genug. Meine Mutter hat mich dann nicht mehr wegbekommen, so in der brandenburgischen Neumark. Und dann sind wir da hängen geblieben unter ziemlich unangenehmen Bedingungen bis zum Juni 1945. In der Zeit bin ich also dort zwischengeparkt. Meine Mutter hat dann die Initiative ergriffen, hat sich von der Kommandantur einen Zettel geben lassen, dass sie nach Berlin gehen darf und hat sich dann auf den Weg gemacht, wobei etliches zu Fuß war, bisschen LKW, bisschen Eisenbahn. Und auch das war nochmal ziemlich unangenehm an vielen Bereichen. Sodass wir dann Anfang Juni 1945 in unserer Wohnung, oh Wunder, unzerstört, in der Charlottenburger Leibnizstraße in Berlin ankamen.
Aber geboren sind Sie in Küstrin?
Ja, das hatte einfach durch Kriegsevakuierungen auch. Meine Mutter ging eben einfach nur zur Niederkunft dort, weil ihr Vater da lebte und war aber Berlinerin, hatte hier eine Wohnung und insofern war dieses Küstrin ist für mich immer nur ein Zufallsort.
Aufgewachsen dann auch richtig in Berlin oder muss ich schon sagen West-Berlin?
Och, das ging ganz schnell, dass es erstmal Berlin war und dann ganz schnell West-Berlin wurde, ganz klar. Der Kalte Krieg hatte uns im Griff und mit so dem konservativ bis reaktionären Elternhaus war es ja klar, wo der Feind weiterhin stand. Da fühlte man sich dann auch gerechtfertigt mit dem, was man ja vorher schon als den Russen da ansah. Also wir haben da ziemlich klare Feindbilder gehabt. Und eigentlich, was ich dann immer für mich so in den Kopf kam später, dass dann immer auch diese Frau noch, der Russe, der war ja gar nicht, und da gab's den, und da gab's die netten Männer und sowas. Also es gab immer die Angst als Grundmuster. Und dann kamen am Ende ganz viele eigentlich gute Russen raus.
Wenn Sie sagen, konservativ, reaktionäres Elternhaus, hatten Sie da ein bisschen gegen den Stachel gelöckt, dass Sie sich sozusagen auch mal so Richtung Osten bewegt haben, um Ihr eigenes Bild zu gewinnen in der Zeit, als es noch möglich war?
Ja, ganz deutlich. Das gehörte dazu. Also sagen wir, ich bin ja noch aus Berlin in die Bundeswehr gegangen. Also insofern war die grundpolitische Lage damals noch eindeutig. Aber mich interessierte schon mehr als das, was so das Schema F war, was da drüben eigentlich ist. Und was da läuft und was eben diese Russen als eigentlicher Macher der DDR, was mit denen los ist. Da habe ich sehr früh Neugierde entwickelt und was man damals hat, man liest dann die russischen Autoren. Man hat aber auch bewusst so andere Informationen mal gesammelt als nur vom RIAS.
Man konnte natürlich auch frei hin und her fahren.
Was meinen Sie, wie schön das war, wie billig die Bücher da drüben waren, weil wir diesen Kurs hatten 1:4. Was habe ich mir da drüben an Büchern gekauft? Ich war laufend drüben. Es gab die komische Oper. Felsenstein war ein Begriff für uns. Es gab die Staatsoper. Tolle Theatergeschichten. Also wir haben so die Kultur abgesahnt. Immer 1:4 Kurs. Das war schon zum Teil im Nachhinein ein bisschen peinlich.
Ist das auch der Grund gewesen, dieses Interesse? Sie haben gesagt, russische Autoren, dass Sie dann angefangen haben, in den 60er Jahren osteuropäische Geschichte und Slawistik zu studieren, hier in Berlin?
Ja, also ich habe spät erst mal überlegt oder auch so in einer Situation, in einer therapeutischen Situation, warum bin ich eigentlich so darauf gekommen? Und genau kann ich nicht sagen. Aber es war, glaube ich, ein extremes Spannungsverhältnis, eine Riesenambivalenz zwischen dem, was auch in mich reingepackt wurde, von der Angst der Erwachsenen vor den Russen, und dass da irgendwo auch was ganz anderes Gegenteiliges war, auch in großer Menge. Und in der Spannung bin ich eigentlich aufgewachsen und dadurch wurden sie interessant. Das Nicht-Eindeutige war es eigentlich.
Und die FU in dieser Zeit als Standort für osteuropäische Geschichte und Slawistik war gut?
Solide, aber ganz erzkonservativ. Nicht rechts, keine Ex-Nazis. Da war die glücklicherweise frei von. Aber mein Geschichtsprof sagte, also Osteuropa-Geschichte geht bis 1917, danach Journalismus. Das war für ihn so unter seiner Würde.
Wer war das?
Professor Philipp. In seinem Fach ein großer und, was nicht unwichtig war damals, kein Ex-Nazi. Hm. Er hatte, so guter Christenmensch, sich früh also ausgeklinkt, hatte sich da mit der Kirche zusammengetan und war damit durch die braunen Jahre gekommen. Und insofern hatte er so einen Vertrauensvorsprung gegenüber anderen Profs, die da schon ein paar Flecken hatten. Andererseits war für ihn das, was wir dann ab 66 folgende machten, so das Ende des Abendlandes eigentlich.
Da deuten Sie an, dass sozusagen der Vormärz von 1968 schon 66 losging, oder?
Ja, für uns schon. Hm? Ich meine, es war wirklich die Unesorg-Geschichte, war für uns so eine Art Aha-Erlebnis. Und zwar nicht die Geschichte selbst, sondern ich habe erlebt, ich bin rumgegangen zu den Profs und habe eine Unterschrift gesammelt. Und die war so zahm und so, man muss alles sehen und natürlich Steine werfen auch nicht gut. Also ein teils, teils noch, aber eindeutig das zu verurteilen. Und ich bin so von den meisten Profs stehen gelassen worden. Da weiß ich noch, welches die Guten waren. Und das waren von all denen, die ich ansprach, sagen wir mal, ich habe 20 angesprochen, 4, 5 haben das unterschrieben.
Sie sind dann nicht in Berlin geblieben, sondern noch ein paar Schritte weiter nach Osten gegangen. Sie haben teilweise in Leningrad, heute wieder St. Petersburg, studiert. Wie lange und wann?
Das war ein ganzes Jahr. Ich hatte eine Dissertation, die sich mit dem Thema Russenbild in Deutschland und Erfahrung von Deutschen in Russland. Und da war die Bibliothek in Leningrad so gut ausgestattet wie keine hier in Deutschland. Und ich hatte vorher einmal nur so durch einen einwöchigen Besuch in Leningrad gehabt und ich sagte, da musste wieder hin.
Aber man brauchte ein Stipendium, war das einfach?
Nee, das war gar nicht einfach. Ich meine, die DDR-Leute hatten, glaube ich, so pro Jahr 600, 700 Stipendien. Natürlich ganz viel auch in Naturwissenschaften. Und ich glaube, die ganze Bundesrepublik hatte so 20, 25. Und das wurde überall hin verteilt. Dann kam noch bei mir als negativ dazu, dass ich eben von der FU kam und mich auch nicht von dem Treiben hier distanzierte. Bei den Auswahlgesprächen, also ich bin beim ersten Auswahlgespräch richtig sozusagen vorgeführt worden und dann bin ich auf einem kleinen Umweg dann doch noch hingekommen.
In welchem Jahr war das?
Das war 69, also bis zum, also hauptsächlich 70 war ich dann da.
Leningrad war damals noch schwer zerstört, ist es ja zum Teil heute.
Es gibt in Leningrad einen Zerfall, wo sie immer nicht ganz hinterherkommen. Inzwischen ist das ja beinahe geleckt schön, aber nein, Leningrad, das gehört auch so zu dieser Art der Russen, mit solchen Sachen umzugehen. Leningrad hat ja keine Bombenschäden, hat Artilleriebeschuss gehabt, da ist auch etliches kaputt gemacht worden, aber Artilleriebeschuss ist nicht so sehr, dass eine ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt wird. Und das gehört auch so zu diesem Selbstbewusstsein, ehe man irgendwo anders noch was macht, Leningrad muss mit den schönen Fassaden ganz schnell noch 40 bis Mitte der 50er Jahre wieder aufgebaut werden. Als ich hinkam, wurde auch dort immer wieder neu gebaut und es gab eine Menge Verfall. Aber das war schon nicht mehr die Kriegszerstörung.
Wir reden von der Belagerung durch die Wehrmacht, die 800 Tage zwischen 41 und 43. Sind Sie darauf als Student noch angesprochen worden, als Jemski? Wie war das Verhältnis zu den Einheimischen? Nenne ich es mal so.
Eigentlich wollten die so höflich sein zu uns und uns damit nicht belasten. Und ihr seid ja jung und ihr seid, ist nicht eure Schuld. Eigentlich haben wir, also mein Kollege, mit dem ich da zusammen im Studentenheim war, mit dem ich mich austauschte, und die DDR-Leute hatten eh nicht ein Interesse dran, mit dem habe ich da eigentlich immer wieder gesprochen und das wollten die Russen uns gar nicht vorlegen. Also wir haben das Thema angesprochen und dann wurde, ja, und ihr seid ja nicht und ihr seid eine andere Generation. Es war ein Verschweigen aus Höflichkeit.
Und wenn Sie sagen Studentenheim, haben denn dort andere Kommilitonen mit Ihnen über solche Themen geredet? Oder war das zu international, war das breit gestreut, sodass man anderes zu tun hatte?
Es war erstmal breit gestreut. Also zwar, das war wichtig auch, und daher haben wir darauf auch bestanden, dass wir mit einem Russen, also einem Muttersprachler auch zusammen da in so ein Zimmer kamen. Und dann waren allerdings sehr viele aus den westlichen Ländern da auch in diesem Heim untergebracht. Und die hatten nun gar kein Interesse an solchen Sachen. Also wenn man abends mit etlichem Wodka sich zusammensetzte, dann war das schnell als Thema beiseite gebracht. Man nahm die aktuellen Sachen, wo man mit dem Stachel gegen den Stachel löckte, sich da draus irgendwie auseinandersetzte. Aber der Krieg war eigentlich eine Sache, die die Russen unter sich ausmachen wollten. Ganz selten, dass mich mal einer darauf ansprach. Zumal ich es von mir aus durchaus machte. Aber das war kein Konversationsthema. Es war ein Familienthema.
Es waren aber auch die Hochjahre des Kalten Krieges. Hat man das gespürt? Oder gar nicht?
Also wir kamen in der tollen Zeit an, wo gerade der Kalte Krieg zu Ende ging. Also ich bin, ganz bewegend für mich, im August 1970 auf der Straße als Deutscher angesprochen worden von den Russen, weil die sagten, endlich kommen wir zusammen, endlich ist der Krieg vorbei und es gibt keine Gefahr mehr. Also nach dem Unterschriftenleistung, Brandt, Brezhnev, jetzt ist es vorbei. Und da bin ich richtig angesprochen worden drauf. Also irgendwo, weil die hörten, dass ich mit einem anderen Deutsch redete oder ähnliches, das war geradezu erleichternd. Und insofern war es auch, dieses aktuelle Politische war da.
SWR 2 Zeitgenossen am 8. Mai heute mit Peter Jahn, dem ehemaligen Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst. Herr Jahn, fertig studiert als Osteuropa-Historiker und als Slawist. Da würde ich mal sagen, Anfang der 70er Jahre war der Arbeitsmarkt relativ klein, oder?
Der war übersichtlich. Und dann, wenn man so ein bisschen aus Berlin kam und sich nicht von dem bösen Treiben der Studenten nicht distanzierte, und ich hatte absolut keine Lust drauf, sondern las sehr wohl auch meinen Marx und was da so in dieser Ecke passte. Also insofern war die Chance gering. Und im Osteuropa-Fach sprach sich sowas auch so schnell rum, wer da wo was war. Das war eine kleine Gruppe. Also ich weiß, ich bin zu Gesprächen, Bewerbungsgesprächen gar nicht erst eingeladen worden, wo ich wusste, dass andere Leute, die eine deutlich schlechtere Leistung gebracht hatten, noch angehört wurden, und da war ich draußen. Nein, das war keine Chance. Ich war, weil ich eben auch allgemeine Geschichte noch relativ intensiv hatte, weil es hier auch etliche liberale, jüngere Profs gab, die haben mir auch Arbeit gegeben.
Also das war sozusagen im akademischen Bereich erstmal geblieben.
Ja, das blieb im akademischen Bereich. Also ehe ich in diese andere Welt rüberkam, das brauchte eine Weile. Ich habe auch auf Bereichen, die überhaupt nichts mehr mit Russland zu tun hatten, jede Menge gemacht. Einfach mir mein Geld verdient und mit einigermaßen ordentlicher Arbeit. Und dann bin ich eigentlich in einen Sektor gekommen, Ausstellungen zu machen. Das begann damals, und damit konnte man eine Menge Leute erreichen, die man sonst nicht erreichte. Und man konnte eigentlich ein Wissen, was sonst nur Fachleute wissen war, breiter verteilen. Es war damals, man konnte eben Dinge darüber an ein Publikum bringen, was sonst überhaupt nicht erreichbar war. Und da habe ich dann auch von Themen, die erstmal gar nichts auch mit Russland zu tun hatten, Ausstellungen gemacht, habe sozusagen mir die Spuren verdient, habe ich gemerkt, was man kann, was man nicht kann, und hatte dann immer die, klingt so sehr komisch, die Sehnsucht, dieses Russland-Thema, der Krieg im Osten, was wir da angerichtet haben, als Ausstellungsthema für ein breiteres Publikum, für nicht akademisches Publikum herzurichten. Akademisch war es in den 80er Jahren recht gut bearbeitet worden in der Bundesrepublik. Aber das blieb eben akademisch. Und da habe ich dann irgendwo gerödelt und gerödelt, dass man das mal breiter an die Leute bringen kann. Und dann gab es den Jahrestag, das war dann 91. Und es gab, das ist wichtig, ein Klima, wo eben Gorbatschow ungeheuer etwas ein Klima schuf. Also die Angst war weg. Und dann glücklicherweise noch ein Prof, der liberal war, einen sehr guten Namen hat, Professor Rürup. Den habe ich also einfach angesprochen und gesagt, Herr Rürup, wollen wir? Und er wollte.
Wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher über diese Museumsphase, natürlich, klar. Aber Sie waren auch mal kurz im Südwesten, habe ich gelesen, in Mannheim. Ist das richtig?
Das war nur der Arbeitgeber. Also es gab einen Prof, einen Politologie und Historiker, Matthias, in Mannheim sitzend. Und wir haben eine Gewerkschaftsgeschichte der Weimarer Republik geschrieben. Und diese Gewerkschaftsgeschichte, ich war also 30 bis 33, die hat mich formell nach Mannheim gebracht, aber auch nur formell, weil dort eben der Prof saß, zwei Assistenten von ihm auch, aber sonst saß ich hier in Berlin und guckte die Wende an.
Dann reden wir über die Wendezeit, jetzt mit E natürlich. Ab wann war es aus Ihrer Sicht möglich, Herr Jahn, mit den sowjetischen oder östlichen Wissenschaftlern, Akademikern, Funktionären sozusagen halbwegs auf Augenhöhe über Entwicklungen in Osteuropa, über osteuropäische Geschichte zu reden, schon vor Gorbatschow, den Namen haben Sie eben erwähnt. Was würden Sie sagen?
Es kommt wirklich mit Gorbatschow erst richtig, also einzeln immer alle Male, und es gab immer dort einen Grundgesprächsfaden, aber darüber etwas in der Öffentlichkeit klar zu machen, gar eine Ausstellung für eine breitere, das war vorher nicht drin. Und da hat sich eben in Russland damals ganz viel geändert, dass wir die dann gebeten haben, wir wollen in Berlin eine Ausstellung machen zum Jahrestag 91. Wir brauchen auch von euch was. Das wollen wir nicht nur mit unserem Material machen. Wurde hin und her gewälzt und auf einmal bekamen wir was. Und wir waren dort, haben dort also das Zeug gesammelt. Eine russischsprachige Kollegin und ich, wir beide waren die Russland-Spezialisten in diesem Team und haben dort ja interessantes, gutes Zeug gefunden und haben dann eben diese Ausstellung für 91 in den Berliner Festwochen, hatte die auch einen guten Rahmen, mit einem riesenguten Rahmenprogramm von Lesungen, Filmen oder was immer, das hier in Berlin gezeigt. Und das, was wir gezeigt haben, da haben wir, das war Rürups Idee damals, wir laden die alle ein, die uns da mal ihr Material gegeben haben und zeigen ihnen diese Ausstellung. Und das war ein Bombenerfolg bei den Russen. So, sie hatten eben immer noch die Vorstellung vielleicht, dass wir so, na nicht unbedingt, dass wir jetzt den Krieg noch in der Ausstellung gewinnen wollten, aber so uns drücken wollten um die Verantwortung.
Und das musste man ihnen nehmen, diesen Eindruck.
Und diesen haben wir ihnen genommen, sodass danach eine ungeheure offene Zusammenarbeit war.
Wann waren Sie das erste Mal in Karlshorst, im Museum?
Oh Gott, wann war ich da?
Oh, ich habe gelesen, 89 sollte es gewesen sein.
Das kann schon sein, dass ich mal hingehe. Natürlich, ich war da, weil ich dachte, vielleicht können die auch mir Material für diese Ausstellung geben. Mhm. Dann hatten die irgendwo so einen großen Karteikasten mit Fotos, Agenturfotos. Die Ausstellung selbst bot uns wenig dafür. Das war noch ein Erziehungsinstrument für die jungen Rotarmisten, wo gezeigt wurde, was ihre heroischen Großväter da geleistet hätten, als sie Berlin stürmten. War auch noch so eine Art Didaktik, die selbst in Russland schon ein gutes Stück Verstaubtheit hatte. Also das war so meine erste Bekanntschaft mit dem Museum. Ich habe sie noch gar nicht in dem Moment als einen möglichen Wirkungsort für mich angesehen, dachte, naja, wenn die hier abziehen, was ja schon irgendwo erkennbar war, dann packen die natürlich alles ein und nehmen es mit.
Also es war noch gar nicht im Blick, dass man dachte oder Sie denken konnten, da könnte man was Spannendes draus machen.
Nee, erstmal nicht. Wir mussten erst unsere Ausstellung fertig haben und dann mit Ihnen darüber reden. Und in dem Moment wurde, und das war dann allerdings auch eben ein paar Ebenen höher, da war dann der Gesandte damals, also der Stellvertreter in Ost-Berlin, der mit Herrn Stölzel von dem Deutschen Historischen Museum redet und dann mit dem Rürup eben, der das Ganze ja direkt betreute. Also das musste erstmal auf die Ebene. Aber dann hatten wir eben was zu bieten. Das heißt, meine Kollegin und ich, wir hatten schon das Know-how. Wir wussten, was eine Ausstellung war. Wir wussten, was in russischen Archiven war. Und insofern konnten wir mit dem Angebot an die kommen. Und sie wussten, wir würden eben nicht irgendwo sie da als die bösen Buben stehen lassen.
Also das Vertrauensverhältnis war sozusagen das Nonplusultra oder der Startpunkt, von dem aus man gehen konnte und ohne den hätte es nichts
gegeben. Und es ist immer ein persönliches, also das werden Sie immer haben, wenn Sie mit russischen Repräsentanten, dass man erstmal sehr formell anfängt und dass es auch so, sagen wir mal, auch ein bisschen das Lockern, die Lockerungsübung gibt. Aber es muss auch mehr als nur so ein formelles Lockern sein, sondern es muss ein inhaltliches Vertrauen auch da sein, dass der andere einen da nicht über den Tisch ziehen will. Und in dem Moment, in dem man da sich ist und dazu gehört, ein bisschen hart immer für meine Kollegin gewesen, gehört auch ein Schluck Wodka und dann, ja, dann ging es gut.
Sie haben dann 1993 die Dauerausstellung des Museums neu gestaltet in Karlshorst.
Ja.
Da waren noch sowjetische Soldaten in Deutschland stationiert, wenn ich es richtig weiß.
Mhm.
Gab es Einwände, Proteste?
Nee, gab es nicht. Ich meine, es war für die Russen im Nachhinein schon eine schwierige Situation. Die mussten abziehen, da brach auch materiell alles zusammen. Also die Soldaten sowieso, die waren hart gesagt Verschubmasse. Aber auch für die Offiziere, auch die sehr qualifizierten Offiziere, war die Frage, wie geht's weiter, was wird auf die zukommen. Die haben uns, was auch nachher à la longue gar nicht so gut war, einfach uns machen lassen, weil sie eben dieses Vertrauen hatten und weil wir ihnen natürlich auch jeweils jeder Schritt auch vorgelegt haben, was wir jetzt gerade machen, was wir planen, wie es jetzt aussieht. Also sie sind nie über den Tisch gezogen worden. Trotzdem, sie haben sich nicht so recht eingebracht, weil sie den Kopf so mit anderen Sachen voll hatten, dass sie es uns schon überlassen haben. Das wäre besser gewesen, wenn sie damals mal schon ein paar Konflikte da gewesen wären. Aber das hatten die gar nicht im Kopf.
Ich habe gelesen, dass auch ein russischer Kollege in dem Team mit dabei war.
Das war eine Sache, die war mir wichtig, dass ich sagte, Leute, wir können ja nicht das nur als Deutsches machen. Wir müssen einen haben, der erstens gut Deutsch kann, der hier bleiben kann, der genug Deutsch kann, dass er mit uns arbeiten kann, der von der Sache eine Ahnung hat. Und der war zeitweise dann auch Leiter, sehr kurze Zeit noch, Leiter des Museums gewesen. Und den haben wir uns dann ins Team geholt. Das war eine der Bedingungen, auch dass ich sagte, wenn ich hier die Leitung machen soll, dann möchte ich das nicht nur formell als deutsch-russisch, nur weil der Aufsichtsrat dann und der wissenschaftliche Beirat gemischt besetzt ist, das möchte ich dann auch in der täglichen Arbeit haben.
Das heißt aber auch, es wurde die russische oder sowjetische Perspektive, russisch-sowjetische Perspektive, osteuropäische Perspektive, nennen Sie es, wie Sie es wollen, mit eingebunden. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Das war uns extrem wichtig. Aber da hatten wir schon das Vertrauen, weil wir diese erste Ausstellung ja auch immer aus beiden Seiten her zeigten. Also auch so eine Geschichte, ein Soldatenalltag. Das war natürlich ein Thema, was gar nicht anders konnte, als dass man das eigentlich die Bilder mischte. Und es war natürlich, dass es auch eine Ausstellung war, die ganz viel über deutsche Verbrechen handelte. Es war ja nicht, dass wir vor allem jetzt die Heeresgruppe Süd dort vormarschieren ließen, um dann dort sich zu vereinen mit der Heeresgruppe Mitte oder was immer, sondern was war es für ein Krieg? Was machte ihn jenseits dieser irrsinnigen Verlustzahlen eigentlich für uns so wichtig zu erinnern? Also, dass wir einen Vernichtungskrieg geführt haben.
SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem ehemaligen Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin, Karlshorst, Peter Jahn, angesprochen auf diesen Vernichtungskrieg, hätte ich Sie jetzt sowieso, Herr Jahn. Das war nicht nur ein Krieg um Territorium, um Land oder um Ressourcen, Grundstoffe, was auch immer. Das war bis in die 90er Jahre hinein in Deutschland teilweise noch ein Tabu. Also ich erinnere mich an die Auseinandersetzung um die erste sogenannte Wehrmachtsausstellung. Da wurde drüber geredet, man habe das Bild der Wehrmacht in Anführungszeichen beschmutzt. Liegt diese Ära hinter uns von jetzt aus gesehen?
Das kann ich zum Teil nur schlecht sagen, weil ich nicht mehr weiß, was so zum Teil an Diskussionen ist. Aber ich denke, es ist auch eine Generation jetzt in 60 und älter geworden, die da nicht mehr ihr Herzblut dran hängt, dass die Wehrmacht sauber gekämpft habe in einem von den Nazis sehr schmutzigen Krieg. So war ja das Bild, was wir vermittelt bekommen hatten bis dahin. Also eigentlich war es ein Krieg wie in jeder Krieg, noch mehr, noch blutiger, verbissener und was immer dann dazugehört. Aber da gab es dann die beiden Diktatoren, blutig natürlich beide, unmenschlich. Aber an sich haben wir uns nichts vorzuwerfen, als Deutsche.
Mhm.
Und das ist natürlich völlig beiseite gefegt worden. Das hatte schon unsere Ausstellung, noch vor der sogenannten Wehrmachtsausstellung, die übrigens in ihrer ersten Fassung überhaupt nichts brachte davon. Die brachte diese 6. Armee und auch deren Verbrechen, das war gut, den Mord an den Juden, auch durch die Wehrmacht, aber die sich all diese Themen, Ermordung von Millionen Kriegsgefangenen durch Hunger, die ganze Mordpolitik im besetzten Land, das fand ja erstmal gar nicht statt. Erst in der zweiten Fassung, die dann sehr sorgfältig und gut gearbeitet war, kam das dann raus.
Mhm. Wie hat man in Ihrer eigenen Familie eigentlich über diesen Krieg geredet? Mit Ihrer Mutter oder Vater?
Gut, meine Mutter hielt den Mund, weil sie das irgendwie gemerkt hat, dass sich die Zunge verbrennt. Sie war Narzisse vorher gewesen. Meine Mutter hat eine Vergewaltigung, nicht nur eine, erlitten. Und ich habe dann irgendwo ihr zugemutet, dass ich zum Beispiel russische Kollegen mit nach Hause brachte zu ihr.
Zugemutet?
Das habe ich ihr zugemutet, natürlich, weil ja die Russen waren ja für sie, sagen wir mal, das war in den 60er Jahren, dass ich dann sagte, da gibt's jetzt an der Uni, da hat die sind Austausch jetzt gekommen und können wir die mal zum Mittag einladen. Das war mir wichtig. Ich meine, dass ich mit denen konnte, war nicht das Problem, sondern dass meine Mutter jetzt mal mit denen auch die als normale Menschen erleben musste. Immerhin habe ich sie dann dazu gebracht, dass sie selbst mit einer Freundin zu einer, was es damals dann in den 70er Jahren und 80er Jahren mehr breiter gab, so einer Bildungsreise nach Leningrad. Das hat sie dann, also da wollte sie dann auch mal dahin, wo ich schon so oft gewesen bin. Aber es war ein schwieriger Schritt. Und manchmal musst du ja auch einfach sagen, die kommen jetzt einfach. Und jetzt guck sie dir mal an. Anders ging es gar nicht.
Sie haben vor 14 Jahren von jetzt an gerechnet den Ruhestand angetreten, Herr Jahn. Offiziell zumindest.
Ja.
Es gab dann eine Ausstellung, aber noch unsere Russen, unsere Deutschen. Da passt jetzt sozusagen der Anschluss zur Frage vorher, die 2007, 2008 im Schloss Charlottenburg zu sehen war. Ist das deutsch-russische Verhältnis sozusagen Ihr Lebensthema geworden? Nolens, Wolens?
Muss wohl.
Ja.
Also es war, oh Gott, zum Teil sucht man sich ja dann eine Nische, wo man etwas zeigen kann, was andere nicht zeigen können. Ich will mal sagen, das ist einfach so eine Art, sich ein Profil schaffen, als 20-Jähriger oder ähnlich. Aber das war natürlich nicht ein beliebiges. Und das habe ich dann auch sehr spät erstmal für mich selber mal klar gemacht, warum das für mich so bedeutend war und in mir immer noch, ja noch letztlich noch heute irgendwo bohrt. Denn es ist schon, da steckt eine Leidensgeschichte, vor allem der Familie, also meiner Mutter, aber ein Stück weit auch bitte meine eigene. Denn diese Monate damals nach dem Einmarsch der Russen, die waren schlimm. Und das gehört da rein. Und es gehört dann das Wissen rein, worauf das gefolgt ist, was dem vorausgegangen war. Und dass wir da doch ein bisschen eine Bringepflicht haben.
Deshalb auch der Einsatz für den Verein Kontakte, den Hilde Schramm mitgegründet hat, die übrigens auch schon mal Gast war in den SWR2-Zeitgenossen. Und da geht es um bedürftige Überlebende der Zwangsarbeit in Russland und in Osteuropa. Und kann man da noch vieles wieder gut machen? Oder würden Sie sagen,
es symbolisch ist eigentlich ja. Also auch nicht mehr, als wir das machten, das ist ja jetzt auch 15 Jahre her da vom Verein. Und wichtig ist, Zwangsarbeiterinnen vor allem sind ja entschädigt worden, aber nicht Kriegsgefangene. Da wurde einfach ein rein formelles, juristisches Moment gesagt, Kriegsgefangene ist keine Entschädigung, ohne zu sehen, dass denen alle Rechte eines Kriegsgefangenen denen genommen worden waren und dass die eben, ich meine, 3 Millionen sterben nicht einfach nur mal so. Wenn man die normalen Rechte eines Kriegsgefangenen gehabt hätte, dann wären davon 5, 6, maximal 10% gestorben. Und dass wir das so schön verdrängt haben, weil es uns auch Geld gekostet hätte. Das ist eine der Dinge, da werde ich noch heute wütend, dass man das sich vom Leibe hielt. Und dass wir dann von dem Verein sagten, also die Hilde Schramm, die hatte das ja uns sozusagen initiiert und das war ganz toll. Jetzt müssen wir wenigstens symbolisch, wir können denen ja nicht 10.000 Euro geben, die haben wir nicht als Verein. Aber geben wir ihnen 300 Euro, sammeln wir erstmal die Namen, da haben wir gute Hilfe aus Russland, Ukraine, Weißrussland bekommen und schreiben ihnen einen Brief, das ist also, was wir eigentlich damit wollen. Wir haben, ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, 5.000 Briefe zurückgekriegt. Die liegen jetzt noch und im Karlshorster Museum und warten auf die Bearbeitung.
Merkt man bei diesen Begegnungen oder Kontakten nach Osteuropa, auch gerade nach Russland und die Ukraine, wie nah für manche dieser Menschen der Zweite Weltkrieg doch noch ist?
Ja. Ganz klar. Gerade weil sie sich ja auch nicht so materiell so daraus entwickeln konnten wie wir. Oder auch, sagen wir mal, auch wie Russen in jüngerer Generation, in den Siedlungszentren, die ein gutes Stück, immer ein kleineres bisschen weniger als wir, aber doch auch an diesem modernen Leben teil hatten. Und diese Leute an den Dörfern, diese Alten, die sind abgehängt worden, haben ihre eigene Welt, haben gewiss nach, sagen wir mal, 20 Jahren am Krieg nicht mehr gehungert. Aber es war so, ja, okay. Also auch, sie waren auch nicht im Mittelpunkt der eigenen Fürsorge. Aber schlimm ist, dass wir uns nicht um die gekümmert haben.
Nicht ganz so bekannt wie Ihr Engagement bei Kontakti ist das Engagement für die Initiative Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik. Geht es darum, ganz grob gesprochen, viele kleine Zeichen hier in Berlin noch zu setzen, wo Menschen damals gelitten haben bis 1945? Ist das der Sinn dieses Engagements?
Ein bisschen anders. Also ich meine, all das, was Sie eben so zusammengefasst haben, das gehört sozusagen eigentlich als Daueraufgabe für uns. Und da kriege ich auch eine ganz gute Resonanz, wenn ich es anspreche. Andere sprechen es auch an. Das ist nicht so sehr das, was wir wollten. Was ich will, ist eigentlich, dass man nochmal einen groben Blick nimmt und dass man sagt, wir haben, und dafür schlagen wir uns manchmal schon zu sehr auf die Schulter, wir haben den Völkermord an den Juden, der ist unser Thema und da haben wir eine Menge gemacht und wir brauchen nur auf die Stolpersteine zu gucken. Manchmal geht es auch schon so ein bisschen schief bei uns, dass wir eigentlich immer so tun, als ob alle Juden ermordet, deutsche Juden waren. Mhm. Waren sie gerade nicht, sondern eine kleine Minderheit. Aber da ist was gelungen, das ist angekommen. Aber dann haben wir eben unter diesem Label slawische Untermenschen Opfer in einer Zahl von 4 bis 5 Millionen. Dazu zählen die Kriegsgefangenen, dazu zählt die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Dazu zählt etwa Leningrad, wo dann eben man wusste, da verhungern sie halt und das wird dann noch eine Millionenzahl werden. Und es so auch wollte, weil man ja ein Land ohne diese überflüssigen Esser haben wollte. Das heißt, das ist das andere große Verbrechen des Nationalsozialismus, das bei uns im Schatten steht. Und das irgendwie ins Licht zu holen. Das irgendwo auch darauf, nicht in dem Sinne Konkurrenz und gleich, das ist nicht dasselbe und Völkermord an den Juden ist nochmal eine andere Klasse. Aber was da passiert ist, das haben wir ganz schnell eigentlich aus dem breiten Bewusstsein rausgelassen. Und da habe ich versucht, eben was zu machen.
Wie kann das gelingen? Berlin leidet ja nicht unter Opferstätten, unter Denkmälern, Mahnmälern, was auch immer, Monumenten. Sie haben die Stolpersteine angesprochen. Wo kann man da noch was platzieren, was dann auch sichtbar ist, was die Menschen auch sozusagen bewegt? Haben Sie?
Also ich bin mir einig, auch mit denen, die das Denkmal für die ermordeten Juden und die dann die daran anhängen, betreiben, dass man nicht jetzt einfach noch was und noch was und denn da gibt es ja noch Opfergruppen, die auch bisher nicht. Sondern das wird noch mal eine größere Zusammenfassung brauchen. Das setzt eine Bereitschaft voraus, dass wir da noch mal einen Ort schaffen, der hier mehreres zusammenfasst. Und da wären natürlich dann die Bürger, sage ich mal, die es da getroffen hat, würden dann einen ganz wesentlich großen Platz nehmen. Die eine große Sache kann man nicht mehr schaffen. Aber wir haben genug noch an anderen Sachen, die ja da reinkommen. Jetzt haben wir dann ein Problem, dass manche mit den Russen zusammen nicht das Gedenken haben wollen, weil sie die Feindschaft sie für essentiell halten. Also Polen kriegen wir da nicht rein. Aber man kann, denke ich, schon eine Art von Konstruktion finden, die nochmal einen eigenen Gedenkort für all diese Opfer, eben vor allem in Osteuropa, die in Millionenzahl eben sind, nochmal herzustellen. Ich habe es nicht geschafft in den 5 Jahren, als ich mich darum daran gepackt habe. Irgendwo bin ich dann auch müde. Ja. Und ich bin jetzt bald 80 und irgendwo muss ich sehen, dass meine Pumpe noch arbeitet. Und dann ist es halt, da muss ich dann zugeben nach 6 Jahren, sorry, hätte gut werden können, ist nicht. Aus Gründen, die nicht mit der Qualität der Argumentation zu tun haben. Da gibt es Konstellationen, da ist man nur machtlos drin. Also ich mache von mir aus nicht mehr viel, aber ich werde immer noch jeden unterstützen, der da was macht.
Haben Sie konkret einen Ort vor Augen, wo Sie denken, da hätte es Sinn, sowas anzufangen?
Eigentlich gibt es da mehrere, die da in Frage kämen. Man könnte losgehen bei der Reichskanzlei. Da so ein Ding noch hinzubauen, da wo das Zentrum nach ist, wo diese Pläne auch nicht ausgearbeitet im Detail, aber erstmal durchgesetzt wurden. Ich hatte am Anfang, würde ich heute nicht mehr nehmen, die Idee, das Ehrenmal im Tiergarten für die sowjetische Armee mal das müssten wir auch da nochmal neu denken. Das setzt aber eine Bereitschaft voraus, es zu machen. Wir waren schon mal sehr dicht dran in der letzten Legislaturperiode. Da hat dann also vernünftige, mitdenkende SPD-Leute und Grüne, die das unterstützten, erst einmal so in einer ersten Entschlussfassung. Und da ist wirklich, man kann weiter sagen, am letzten Tag, vor der letzten Sitzung, ist dann in dem Ausschuss, Kulturausschuss, die SPD hängen gelassen worden und die sind die Grünen hängen gelassen worden, haben sich in die Sturköpfe in der CDU durchgesetzt. Und damit war erstmal alles wieder zu Ende. Man fängt wieder von vorne an. Wir hätten genug Stimmen im Bundestag, aber natürlich mit den Koalitionssituationen kann man keinen Bundestagsbeschluss fassen im Moment. Das wäre mir schon ganz wichtig, dass wir auch mal dazu stehen, aber geht im Moment nicht.
Warten wir auf die nächste Konjunktur, die da kommt vielleicht. SWR 2 Zeitgenossen im Gespräch. Heute Peter Jahn, Ex-Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst. Und wir haben es gerade gehört, weiterhin engagierter Kämpfer für die Verständigung zwischen beiden Nationen. Herr Jahn, 8. Mai, 75. Jahrestag, ein ganz ruhiger Tag ist dieser Jahrestag. Auch die für morgen angesetzte traditionelle Parade in Moskau musste verschoben werden wegen der Infektionsgefahr. Auch ungeachtet dessen war mein Eindruck bereits, es herrscht eine gewisse Müdigkeit, was den Zweiten Weltkrieg und die Erinnerung an ihn angeht. Würden Sie mir da zustimmen?
Eingeschränkt muss ich Ihnen leider zustimmen. Es ist ein Thema, wo ich jüngere Leute mich schon fragen, was meint ihr eigentlich, worum soll es da gehen? Ich meine, dass ich in meiner Familie noch den Kindern oder noch stärker den Enkelkindern, dass die fragen, gut, das ist aber, weil der Alte da, das ist nun mal einem dazugehört. Aber anderswo ist das natürlich ein Thema, was nicht so eine große Rolle spielt. Trotzdem, wenn man erstmal überhaupt es anritzt oder die Frage provoziert, was war denn da eigentlich? Wenn diese Frage fällt, dann hat man ein enormes Interesse, weil das, was da passiert ist, das ist so ein Ding außerhalb alles dessen, was wir als zivilisiertes, menschliches Verhalten ansehen und was dort den Menschen angetan wurde. Wenn man da einmal den Tunnel für die Frage kriegt, dann hat man auch die Leute dazu, dass sie sagen, doch, das ist unsere Geschichte auch. Also mir fällt jetzt auch auf, dass mehr erscheint. Ich hatte auch gesagt, ja gut, macht mal und was ist. Es passiert jetzt mehr, als ich dachte.
Es liegt also nicht daran, dass die Zeitzeugen allmählich nicht mehr vorhanden sind.
Nein. Das mit den Zeitzeugen ist gut, wenn sie da sind, aber ich denke, das ist nicht das Entscheidende.
Sondern es fehlt sozusagen das Vermittlungs-Know-how, dass uns das alles noch wahnsinnig betrifft im Endeffekt, was da passiert ist.
Und das bestimmt auch, ganz bestimmt. Und es ist, ja, ich sag's mal, das ist jetzt ein bisschen hart, aber es war schon im Kalten Krieg so. Unsere Empathie endete noch in der Regel an unserer Ostgrenze. DDR war ja unterdrückt, also gut, die durfte auch noch. Schon die Polen haben da nicht viel Empathie abbekommen für das, was sie gelitten haben. Und die Russen schon gar nicht. Dann kamen also die ganzen Umwälzungen inzwischen, ist wieder eine relative Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Und da ist dann auch auf einmal so eine historische Schuld, verliert auch auf einmal an Gewicht, obwohl sie das ja ganz gewiss inhaltlich nicht hat. Aber man möchte darüber eigentlich nicht so viel reden.
Wird da also sozusagen etwas instrumentalisiert oder ja, fällt unter den Tisch, weil man die aktuelle Politik, den Konflikt zwischen Putin und Europa und der NATO sozusagen vorneweg schieben kann oder vorschieben kann?
Ja, das ist es schon. Eigentlich so eine, ich denke, so emotional, ein ja rational überhaupt nicht verbalisierbares Ding, aber wir würden ja dem nur was Gutes tun, wenn wir jetzt hier Schuld anerkennen. Ja. Wobei das, was ja, kritisiert werden muss, überhaupt nicht die Frage ist. Nur das sind zwei Dinge. Und das waren sie schon damals, als es noch in der Vor-Gorbatschow-Zeit, dass das, was wir da angerichtet haben, eine Sache war und das, was dann dort an Nichtdemokratie, Unterdrückung und so weiter war, die andere Sache war und dass wir das bitte doch auseinanderhalten sollten. Ja. Und das haben wir heute genauso. Das, was wir da angerichtet haben, ist nicht harmloser dadurch, dass jetzt also dort ein Putin als so ein mittelschwerer Diktator da wirkt.
Es gibt gerade in Deutschland auch politische Kräfte, die diesen Untergang, diesen Bankrott eines Staates, eines Systems und seiner Ideologie kleinreden wollen und Deutschlands historische Größe davor beschwören. In Ihren Augen eine Bedrohung unserer politischen Kultur, unseres Selbstverständnisses als Demokratie?
Es wurde alles zerschlagen, was das Selbstverständnis dieser Bundesrepublik ausmacht. Also wir sind geboren daraus, dass wir lernen müssen aus den Verbrechen der Nazizeit. Und das sind ist nicht nur der Völkermord an den Juden, sondern das sind eben auch die anderen Sachen. Und wenn wir das so irgendwo mal, die anderen haben ja auch, etwa auf diesen Strang bringen, ich kenne das so gut aus den 50er Jahren dieser Art, dann ist alles hier verloren gegangen, was wir uns mal erarbeitet haben, über Jahrzehnte. Und dass hier so dieses Neurechte kommt, das ist schon manchmal hard stuff.
Was muss ich denn in den kommenden 5 Jahren ändern, bis zum 80. Jahrestag? Was müssen wir tun, damit da nicht alles grau in grau ist am Zeithorizont, am historischen Horizont?
Also ich sag mal, Wissen spielt eine ganz große Rolle. Ein Wissen, was man nicht verdrängt, was, ich sag mal, ganz billig ästhetisch, was durchaus spannendes Wissen ist, auch in seinem Schrecken. Was wir bisher kein bisschen zustande bekommen haben, ist zum Beispiel diese Ereignisse in Form zu erinnern, die weder so dieses ZDF-Infoprogramm so nochmal abgenudelt, noch irgendwelche Kitschsachen. Wir haben gerade am Völkermord an den Juden, sehen wir, was machbar ist und Möglichkeiten. Und dass wir darüber Empathie für die Opfer bekommen. Und zwar eben nicht eben in der Sachliteratur, sondern in der fiktiven Literatur. Und dafür mal unseren Kopf in Bewegung zu setzen und uns reinfühlen in das, was da in Leningrad passierte, auf irgendwelchen kleinen Dörfern in Weißrussland, aber auch diesen russischen Leuten. Das ist bisher so billig und schlecht gewesen. Also ich will hier nicht einzelne Sachen nennen, dass ich mir sage, warum gibt es nicht mal gute Leute, die sich darum richtig kümmern? Und daraus also eine Art machen, dass das ein Stück der eigenen Geschichte darüber wieder wird. Diese sich identifizieren mit diesen Opfern.
Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass jemand, der hier als Zwangsarbeiter war oder als Kriegsgefangener, dass man über den ähnliche Geschichten erzählen kann wie über die wirklich berüchtigte Serie Holocaust vor 40 Jahren.
Ja.
Sowas ist machbar und würde dazu führen, dass wir vielleicht doch mal nochmal in einer zweiten Welle drüber nachdenken, über den 8. Mai 1945 auch.
Das wäre genau, was man bräuchte. Denn sehen Sie, genau diese Sache, zum Beispiel sowjetische Zwangsarbeiter in Deutschland, da gibt es Material, also Dokumentarisches und auch aufgearbeitete Interviews und was immer, auch die deutsche Perspektive darauf, massenhaft. Da muss man nur reingehen, auch gerade in die lokalen Archive. Aber das Einzige, was wir an literarischem Resultat haben, das ist ein Buch von Heinrich Böll, was keiner mehr liest. Die Katharina Blum. Und da kommt diese Geschichte mit den Zwangsarbeitern, den sowjetischen, in dem Buch. Sehr dick und auch, ich muss sagen, auch kein tolles Buch. Aber da hat es mal einer versucht, ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Aber diese Sachen, zum Teil auch unserer kollektiven Fantasien zu machen, unserer Identitätsbildung, dass die da unter uns waren, nicht überlebt haben. Also wenn das in unsere Fantasie reinginge, wenn unsere auch Trivialfantasie sich diese Themen mit reinholte, dass es da eine ganze Gesellschaft bei uns reingespült worden und wenn sie überlebt haben, eigentlich wahnsinnig viel zu erzählen gehabt hätten. Alles nicht da.
Peter Jahn, ehemaliger Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin, Karlshorst und Osteuropa-Historiker mit ganzem Herzen, war unser Gast heute in den SWR2 Zeitgenossen. Herr Jahn, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gern. Um mal das heutige Bitte zu nehmen als Gern.